Hallo.
Hast du Hallo gesagt?
Nein, ich sagte Hallo, aber das ist dich dran.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Und Radio Fratz sagt Hallo. Und herzlich willkommen hier im Programm zu 2 Stunden Kino bei Radio Blau, Radio Blau und bei Radio Blau, Radio Korax und Radio Fratz. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, it's jam. Und immer wie gewohnt ein bisschen mehr als eine Stunde auf filmriss-leipzig.de und im Stream bei dem Streaming-Anbieter eures Vertrauens. Wir sind wie gewohnt und zuverlässig hier für euch und sprechen über die aktuellen Kinostarts. Heute allerdings alles ein bisschen anders. Der Heiner wird gleich noch kommen und hier dann übernehmen. Ich mache den Anfang mit Musik und den Veranstaltungstipps und wünsche euch schon mal jetzt viel Spaß bei Filmriss.
Nicht vergessen bitte, es ist nicht das Batmobil.
Keine Bange, Bruce. Aufmerksamkeit im Straßenverkehr ist doch oberste Bürgerpflicht.
Jawohl. Und da bin ich auch. Der Heiner zum ersten Mal on the boards hier bei Filmriss. Und wir haben wie immer ganz viele
Filmstarts der Woche
für euch dabei. Dadurch, dass ich ja hier alleine im Radio bin, versuchen wir das mit vielen Aufnahmen aufzufangen. Und ich würde sagen, da fangen wir direkt mal an mit einer kurzen Besprechung vom Lars über den Film Shambhala. Viel Spaß dabei.
Hallo ihr Lieben, in dieser Woche kommt ein Film in die Kinos, der schon ziemlich außergewöhnlich ist. Das liegt alleine schon mal daran, dass er aus einem Land stammt, aus dem man sonst eigentlich selten Filme auf der großen Leinwand erleben kann. In diesem Fall sogar noch eben auf der großen internationalen Plattform der Berlinale und dann auch im Wettbewerb. Da stand der Film in diesem Jahr und hat sich dort auch wirklich gut behaupten können. Also die Kritiken waren durchweg sehr gut und das liegt auch daran, dass der Film halt wirklich ja eine sehr außergewöhnliche spirituelle Reise auf der einen Seite ist, aber auf der anderen Seite halt auch ein sehr wichtiger weiblicher Film, finde ich. Eine weibliche Stimme, die hier ins Kino kommt, mit einer tollen Hauptdarstellerin, die ja hier wirklich auch eine sehr kraftvolle Darbietung liefert, die bleibend ist, die wirklich nachhaltig ist. Es geht um Pema. Sie ist schwanger und verheiratet mit 3 Männern. Das ist Tradition dort in Nepal, in der Bergregion, in der sie lebt. Sie hat einen Mann, der noch ganz jung ist, noch wirklich ein Kind. Sie hat einen Mann, der sich um Gesundheit und Wohlergehen des Rinpoche, des Vorstehers des nahegelegenen buddhistischen Klosters kümmert. Und sie hat einen Hauptmann. Und dieser Mann, mit dem sie eigentlich eine sehr liebevolle Beziehung auch hat, Tashi, der ist auf eine Handelsreise gegangen und seit Monaten nicht zurückgekehrt. Sie steht jetzt alleine da, ist schwanger. Im Dorf zerreißen sich die Menschen schon das Mundwerk und sprechen ihre Zweifel, ob Tashi wirklich der Vater des ungeborenen Kindes ist, offen aus. Verdächtigen sie des Ehebruchs mit dem Lehrer des Ortes, nur weil sie ihn halt ja irgendwann mal aufgelesen hat, als er völlig betrunken irgendwo in der Straßenecke lag. Und da geht das Getuschel dann also los und Pema sieht sich in die Ecke gedrängt und keinen Ausweg mehr, als sich auf die Suche zu machen nach Tashi. Und so nimmt sie dann eben diese beschwerliche und gefährliche Reise auf sich und zieht durch die Berge. Und ja, findet dabei auch ein Stück weit zu sich selbst. Es ist also auch eine Selbsterfahrung irgendwo, die sie hier durchmacht. Auch wenn wir uns hier jetzt wirklich am anderen Ende der Welt befinden, in Nepal, also wirklich in einem entlegenen Ort, der ziemlich weit von uns hier entfernt ist, ist es jetzt wirklich kaum anders als hier. Neid und Missgunst beherrschen hier das Dorfleben in Nepal, im Himalaya-Gebirge. Pema ist eine wirklich sehr resolute Frauenfigur, die das Schicksal in ihre eigene Hände nimmt. Und die Reise führt sie durch ein atemberaubendes Panorama. 6000 Meter hoch gelegen ist diese nepalesische Bergregion. Und das ist halt wirklich auch sehr, sehr beeindruckend, sich das anzuschauen auf der großen Leinwand. In langen Einstellungen drehte Min Bahadur Bam, der Regisseur dieser mitreißenden Geschichte, mit Laiendarstellern an Originalschauplätzen. Dafür wurde Shambhala in den Wettbewerb der Berlinale eingeladen, als erster Spielfilm aus Nepal, und hat dort wirklich ganz hervorragende Kritiken eingefahren. Absolut zu Recht, wie ich finde. Die Hauptdarstellerin ist echt absolut beeindruckend. Tinley Lamo heißt sie, und das Ganze ist halt wirklich sehr ruhig und konzentriert, inszeniert, ganz tolle Bilder wirft es auf die Leinwand, und es hat halt auch so eine spirituelle Ebene, weil der Film halt nicht geradeaus erzählt ist. Ich fand ihn in seinen 150 Minuten wirklich keine Minute zu lang, auch wenn ich ihn irgendwie morgens um 9 gesehen habe auf der Berlinale, und da ist man ja sowieso reizüberflutet, und da konkurriert er sehr stark gegenüber anderen Filmen, denen man so den Tag über dort begegnet. Aber der ist wirklich bleibend gewesen. Also wirklich eine außergewöhnliche Reise an einen ungewöhnlichen Ort oder einen Ort, den man sonst halt eben auf der Leinwand nicht so oft wieder sieht. Deswegen also Shambhala eine große Empfehlung von meiner Seite für diese Woche. Wir haben auch Freikarten am Ende der Sendung. Die könnt ihr gewinnen. Und wer Interesse hat und ja Lust hat auf eine Reise in den Himalaya, der sei hier herzlich eingeladen. Der Film läuft ab dieser Woche in den Kinos.
Ja, das war die Besprechung zu Shambhala. Und ich habe jetzt hoffentlich, mal schauen, zwei Leute bei mir hier im Skype. Lasst euch mal was von euch hören.
Hallo, ich bin eins.
Ja, das ist schon mal gut, das höre ich.
Ich bin zwei, hallo.
Super.
Man nennt ihn Nummer zwei. Nummer zwei lebt.
Und wir reden heute über den
Filmstart der Woche.
Oder?
Machen wir.
Machen wir. Super.
Amen.
Ja, genau. Amen dazu. Konklave. Wir haben ihn alle drei gesehen. Haben wir auch alle drei Spaß mit ihm gehabt?
Ja. Ne? Für einen 2-Stunden-Film über eine Meute von Leuten in Roben, die sehr katholisch sind, wortwörtlich, in einem Raum.
Katholischer geht's nicht.
Die 2 Stunden sehr, sehr schnell rum, ja.
Absolut. Und das liegt ja wirklich auch an einem exquisiten Ensemble und einer sehr stilvollen und kompetenten Inszenierung.
Ja.
Um das schon mal vorwegzunehmen.
Also ich finde, man kann es gut vergleichen mit so Dan Brown-Romanen oder ähnlichen. Wenn man zu tief in die Narrative reinguckt, dann kommt man vielleicht zum Kopfschütteln, aber es sind so viele Bells and Whistles, so viel kurzweiliger Spaß dazwischen, dass man ganz schnell vergisst, dass das Material vielleicht gar nicht so anspruchsvoll ist, wenn so tolle Schauspieler es so schön präsentieren und alle anderen Schauwerte auch auf so einem hohen Niveau sind.
Ja, kleiner Hinweis schon mal in die Richtung quasi Peter Straughan, der die Romanvorlage von Robert Harris adaptiert hat, ist auch der Drehbuchautor gewesen von Bube, Dame, König, Ass, Spion, keine Ahnung, also Tinker, Tailor, Soldier, Spy.
Tinker, Tailor, Soldier, Spy, wow.
Genau, das ist genau das gleiche, trockene Ausgangsthematik quasi, grandios besetzt und stick inszeniert.
Echt, ja. Das überrascht mich aber schon ein bisschen, weil ich finde die Romane von diesem Spy Guy, der die auch geschrieben hat, ein bisschen komplexer, sag ich mal. Also,
Ist John le Carré gewesen.
Genau,
ne?
Genau. Ja.
Ja.
Da, also die Storyline, die in Konklave sich abspielt, wie gesagt, würde ich eher mit einem klassischen Flughafenroman vergleichen. Also so ein Krimi, der so ja genau einem das gibt, was man möchte im Urlaub.
Wobei
zum Beispiel.
Wobei es schon auch sehr kompliziert ist, in einem sehr, sehr geschlossenen Raum so eine Dichte aufzubauen.
Ja.
Ich bin großer Freund, also literarischer Freund, ich kenne ihn nicht, von Robert Harris, habe einige seiner Bücher gelesen, das nicht. Und der hat auch ein paar, die mehr noch in die Flughafen-Ecke passen, aber zum Beispiel Vaterland oder der Ghostwriter, der von Polanski auch inszeniert wurde. Die wirken dann immer, finde ich, so Flughafen-mäßig, aber haben dann doch ein bisschen Subtext. Und da finde ich es spannend, dann werden wir jetzt darüber reden, ob das bei Konklave so ein bisschen noch durchschimmert. Worum geht's eigentlich? Sollte man vielleicht nochmal kurz für die sagen, die nicht Robert Harris-affin sind oder die Filmnachrichten ja, so verfolgen, wie wir. Ja. um Oliver Kalkofe als Uli Klose zu zitieren: Der Papst ist tot und niemand darf weg, bis es einen neuen gibt. Ich weiß nicht, ob ihr den Sketch noch kennt von vor 1000 Jahren. Uli Lommel, ne, Uli Klose klemmt die Hose, wäre das so? Anyway. Der Papst ist tot, damit geht der Film los. Sein sehr, sehr greiser Körper hat das Zeitliche gesegnet und wie das halt gang und gäbe ist und Brauch in der katholischen Kirche, wird damit Konklave angeordnet, dass die 108 Kardinäle, die überall auf der Welt verteilt sind, zusammenkommen, um sich quasi einschließen zu lassen in der Sistinischen Kapelle und erst wieder raus dürfen, wenn halt ein neuer Papst auf dem entsprechenden Stuhl sitzt. Und ja, da wir jetzt alle ja nicht ganz naiv sind, wissen wir, dass in der katholischen Kirche nicht nur Heilige unterwegs sind. Und dann kommen natürlich auch die verschiedenen Ambitionen zutage und die verschiedenen politischen und aber auch kirchlichen Gesinnungen von sehr, sehr reaktionär bis sehr, sehr aufgeklärt und säkulär. Und natürlich will keiner gegenüber dem jeweils anderen den Kürzeren ziehen. Und unsere Perspektive in dieser Geschichte ist sehr, sehr großartig. Auch das schon vorweggenommen, gespielt von Ralph Fiennes.
Der Kardinal. Den
Film. Ja, absolut. Gespielte Kardinal Lawrence, der quasi die mehr oder weniger undankbare Aufgabe hat, diese Konklave zu organisieren und alle in den Raum zu kriegen und dafür zu sorgen, dass das halt nach bestem Wissen und Gewissen und entsprechend der katholischen Regeln über die Bühne geht. Und natürlich findet er sich dann relativ schnell in der Mitte als Neutralität wollender Verwalter quasi, findet er sich in der Mitte von den verschiedenen Intrigen und ja, verschiedenen Gesinnungen, die da eben am Ende den Hut aufhaben wollen, den großen Spitzen.
Und obwohl genau, sie selber auch alle coole Hüte haben. Also das Set-Design und die Kostüme sind unglaublich und ja, gerade diese ganze Prunkpracht dieser Hüte und Kostüme wird da ja auch nochmal extra durchzelebriert. Also ich glaube auch nicht, ob die das wirklich so hart durchziehen, wie es dann der Fall ist in dieser Instanz, sag ich mal.
Noch kurz zum Abschluss, einfach zur Einordnung. Der Anfang wird halt quasi gemacht, dass es wird suggeriert, dass da mit dem Papsttod vielleicht noch ein bisschen was mehr einhergeht als ein hohes Alter. Auch der Kardinal Lawrence wurde ein bisschen verzögert zur Kammer des Papstes geführt, was so ein bisschen den Verdacht nahelegt, dass da irgendjemand schon mal nach Zeit schinden wollte, um vielleicht irgendetwas zu machen. Der Verdacht fällt auf den Kardinal Tremblay, der auch sehr, sehr ambitioniert wirkt, so auch großartig gespielt von John Lithgow.
Ja, ich finde leider, also ich liebe John Lithgow und ich finde, er kommt ein bisschen zu kurz hier. Ich hatte mir fast noch mehr von ihm gewünscht und noch mehr irgendwie seine Motivation mitbekommen. So ist er ist ein bisschen relegiert als einer der Buh-Männer der Story, so ein bisschen.
Ja, aber es ist halt einfach auch ein riesiges Ensemble,
ja,
ne?
Ja,
da kommen ja doch eine ganze Menge von Kardinälen irgendwie zusammen und dann noch Isabella Rossellini als Sister Agnes, als Schwester Agnes. Also das ist schon wirklich exquisit besetzt, bis ins Letzte, finde ich. Und auch ja ziemlich, wir haben es schon gesagt, gut ausgestattet und toll fotografiert. Also ich finde so, dass das Craftsmanship, ja, also das Handwerk, was hier an den Tag gelegt wird, ist wirklich
absolut. Auch die ganzen Rituale, die stattfinden in dieser Vatikan-Umgebung, sind ja wunderbar eingefangen und ja im feinsten Detail vorgezeigt. Und das waren zum Teil auch die Sachen, die mir am meisten Spaß an dem Film gemacht haben, muss ich sagen. Ich hätte mir noch mehr Wachssiegel und goldene Ringe und so weiter gewünscht, die in irgendeiner Form angepasst werden müssen oder was auch immer. Hätte auch eine Doku werden können. Fand ich faszinierend.
Es hat eine gewisse Faszination, da in dieser Welt zu sein, die man als sehr, sehr atheistisch, agnostisch, wie auch immer, angehauchter Mensch gar nicht sieht. Oder auch selbst als Katholik.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also niemand darf sie sehen. Und das macht ja auch das Mysterium aus oder die Faszination vielleicht zu einem gewissen Punkt.
Absolut. Und dann natürlich die Ambivalenz zwischen dieser selbst vermarkteten Fassade einer perfekten Kirche, wo es sich dann aber zu tiefe Abgründe auftun. Das war jetzt auch schon einer der großen Reize für mich von Umberto Ecos, der Name der Rose. Dass man denkt, das ist ein Kloster, eine Abtei mit Mönchen, die werden wohl alle nette Typen sein und am Ende fangen die an, sich gegenseitig umzubringen. Ganz so radikal ist es hier jetzt nicht. Was ich fast ein bisschen
aber Intrigen all over the place. Also ich finde jetzt, ein Mord wäre zu viel. Also es ist schon reißerisch genug, sagen wir es mal so. Also wenn man sich überlegt, wie der Film endet. Man kommt auf seine Kosten, wenn man Drama möchte.
Auf jeden Fall. Aber es ist irgendwie nicht reißerisch inszeniert, sondern schon konzentriert. Also das fand ich schon auch sehr gut. Es ist jetzt, also ich, ne, diese Sakrileg und hier,
Illuminati.
Illuminati und alles Mögliche, ne, in die Richtung quasi, das fand ich dann doch ein bisschen platter irgendwo. Ja. Das ist ja schon mehr Highbrow so.
Ja,
fand ich schon anspruchsvoller.
Ich muss sagen, bei mir ist dieser Eindruck halt vor allem dann gekommen durch den kumulativen Effekt der letzten halben Stunde. Also ich bin da noch ein bisschen mit am Knapsen, ob ich das durchgehen lassen will, was der Film da so macht. Macht den Film für mich dann doch ein bisschen reißerischer, melodramatischer, als ich erwartet hätte. Aber ja.
Sicher, die Wunder bleiben nicht aus.
Ne? Ja, genau.
Divine Intervention.
Genau das. Aber das macht den Film auch in keiner Weise jetzt kaputt oder so. Es ist halt nur so, okay, das möchte jetzt nicht irgendwie die feinsten Argumente rüberbringen, sondern einen unterhalten primär. Und das ist vollkommen legitim gerade. Ja, bei so einem Cast und so einem Production Value ist das, ja, funktioniert das wunderbar. Ich denke so, das ist der Film, mit dem man gut mit der ganzen Familie ins Kino gehen kann, gerade mit den älteren Kalibern. So. Das,
an Ostern.
Das holt, glaube ich, viele Leute ab und hat gleichzeitig so eine seichte Grundordnung, das irgendwie funktioniert. Und über das Ende kann man dann natürlich trotzdem noch wunderbar mit den älteren Kalibern reden, wenn man Bock drauf hat.
Ja, das wird auf jeden Fall Gesprächsthema geben. Ich meine, es ist ja immer eine Frage, was so ein Film möchte, was die Filme machen möchten. Es ist sehr, sehr offensichtlich, dass die halt nicht Name der Rose oder halt Schnitzeljagd mit Dan Brown haben wollten. Weil es wird relativ schnell das Thema im Endeffekt gesetzt, wovon man oder worüber man sich denn überhaupt sicher sein kann. Ob es jetzt die Kirche ist, ob es der Glaube ist, ob es der Charakter von Menschen ist, weil natürlich alle, die da um den Papststuhl buhlen, ihre Leichen im Keller haben, die metaphorischen zumindest, ich werde nicht spoilern, wer da jetzt was im Keller hat, aber alle haben natürlich Geheimnisse, weil alle irgendwie Menschen sind.
Ja.
Dann ist halt die zentrale Frage in diesem Meer der Unwissenheit und Unsicherheit, dass Lawrence halt unbedingt möchte, dass da die richtige Person am Ende auf dem Stuhl sitzt, weil es halt so eine große idealistische Verantwortung halt auch ist. Und daraus zieht sich ein Stück weit eigentlich der Thrill des Ganzen. Es ist weniger jetzt so, wie gesagt, Mord- und Totschlag-Thriller, wie Name der Rose, sondern eher so die Frage, was ist der Thrill von Sicherheit und wo kann man, in welche Richtung soll es gehen, wenn man nicht weiß, wohin es gehen soll. Das fand ich spannend, so als Thriller-Ansatz. Und dann geht er halt wirklich mehr, gerade in der letzten halben Stunde, in die Drama-Richtung, hatte ich auch das Gefühl, ja. Mhm.
Nee, ja. Das stimmt. Er funktioniert für mich auch am besten, wenn er so richtig einen auf Thriller-Investigation, fast schon Crime Vorgehensweise durchzieht. Aber wir haben jetzt bisher nur, in Anführungsstrichen, über zwei tolle Performances geredet. Ich möchte aber gerne auch nochmal eine hervorheben, ganz besonders. Aber jetzt vergesse ich den Namen von dem Kerl, der italienische Schauspieler, der den erzkonservativen Tedesco spielt, Kardinal Tedesco aus Italien, der so ein bisschen die neokonservative Schiene repräsentiert und einfach einen Heidenspaß hat, auf 180 hochzudrehen mit seiner Performance.
Total.
So ein Vape-Pen die ganze Zeit über in der Hand hat, was auch ein wunderbares Detail ist für den Neokon. Fand ich super. Und ständig irgendwelche Parolen raushaut und einfach auch so eine laute Person ist, wie man das vielleicht von einem Kardinal und erst recht von einem konservativen Kardinal nicht unbedingt erwarten würde. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Der war ein Scene-Stealer.
Ja, Sergio Castellitto heißt der gute Mann, ist in Italien ein Star und hat auch schon bei den Chroniken von Narnia mitgespielt und bei Parigi Themen, also auch so ein paar europäische Auftritte schon gehabt, aber wohl wirklich ein gesetzter italienischer Schauspieler, Charakterdarsteller, der das hervorragend macht, absolut, ja. Aber sonst auch, ne, Stanley Tucci,
ja, der ist grandios. Natürlich der, den wir jetzt auch noch ausgelassen haben. Alle Szenen, ja, wo wirklich nur Ralph Fiennes und Stanley Tucci zusammen quasi ihre Köpfe fast schon übereinander hängen haben, so wie die Kamera da vor denen rumfährt. Da kommt richtiger Gravitas, richtige, ja, Schauspiel, ja, Masterclasses hervor. Das ist wunderbar.
Ja. Und hier dieser, das hatte ich noch gelesen, fand ich ganz interessant, Carlos Diez, der, der den letzten quasi, der da noch hinzukommt, in diese Konklave spielt, ne, der dann in den Kriegsgebieten stationiert war quasi und vom Papst noch auf seinem Sterbebett mehr oder weniger ernannt wurde, eben auch dran teilzunehmen an dieser Konklave, der ist tatsächlich Architekt gewesen bis 2020 und dies ist seine erste Schauspielrolle.
Wow.
Der hat irgendwie so Kurzfilme gemacht und so, aber das ist so der erste richtige, das ist crazy. Genau. Der hat irgendwie gewartet, bis die Kinder aus dem Haus sind.
Und dann hat er online Schauspielkurse gemacht.
Wow. Das ist krass inspirierend, das ist cool. So krass cool. Ja. Und der ist gut. Der, also,
ja, total. Also er muss halt, also er darf halt so diese mysteriöse Person spielen, die er ist. Und ich glaube, das,
ja, das. Aber das macht er gut.
Absolut, ja. Keine Einwände.
Aber er hat trotzdem auch so seinen ein, zwei Monolog-Momente. Und die man halt auch erstmal so über die Bühne bringen muss. Von daher auch ist wahrscheinlich nicht die einfachste. Also ich hätte wahrscheinlich so wahnsinnig viel Stress vorab gehabt, wenn ich mit diesem Ensemble irgendwie im Raum stehe.
Vor diesen Leuten da sowas durchzuziehen, das Respekt, ja, das stimmt.
Gedreht übrigens zu großen Teilen in Rom und in Cinecittà, ne, die sich ja wahrscheinlich auch schon darauf spezialisiert haben, den Vatikan zu rekonstruieren.
Wahrscheinlich schon ganz viel da rumliegen habt.
Ja, total. Auch an der Klamotten halt natürlich, ne? Entsprechend.
Was man natürlich, glaube ich, auch langsam erwähnen kann, ist die Musik von Volker Bertelmann, der, also es ist ja wieder die quasi Dream-Team-Kombination aus Edward Berger und Volker Bertelmann, die Oscar-Kombination, genau, von dem Westen, nichts Neues. und ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr, für mich zumindest, korrigiert mich gerne, ein funktionaler Score, er treibt an.
Ja,
er untermalt. Fällt nicht groß auf, aber er trägt zur Spannung bei. Ja.
Für mich hat er gut funktioniert.
Wird diesmal wahrscheinlich, würde mich wundern, wenn es dafür dann die Oscar-Nominierung gäbe, weil es ist halt eher so dieses, also wenn sich jemand in irgendein Zimmer reinschleicht, dann kommt halt der Beat da drunter, sodass es halt spannend ist. Aber so ein richtig
präsentes Theme. Aber when we're talking about Oscars, ne, ich meine, ne, wenn man hier schon irgendwie mit 3 Oscar-Nominierten arbeitet, den sehen wir ja auf jeden Fall wieder in vielfacher Nominierung, denke ich mal.
Ja.
Bei den nächsten Verleihungen. Ja.
Das ist also ein Oscar-Bait-Film, if I've ever seen one. Die haben Bock.
Ja. Es ist wie die, was waren es, die 2 Päpste damals, nur halt mit ein bisschen mehr Pfeffer.
New Pope oder so, ne?
Ja.
Nee, 2 Popes.
Isabella Rossellini sollte man natürlich auch nicht außen vor lassen. Die hat ja so ein bisschen die Punchline eigentlich. Die hat diese schöne Aufgabe als Schwester Agnes, dann die Männer ein wenig zur Raison zu bringen. Und ist die einzige Frauenfigur, die wirklich hier irgendwie groß in Erscheinung tritt. Die Schwestern halten sich ja alle sonst eher im Hintergrund.
Ja, ja, das stimmt.
Also sie wirkte schon auch ein bisschen reingedrückt, muss ich sagen, weil es kam einem schon komisch vor, dass eine Schwester überhaupt etwas zu sagen hat. Da biegt sich der Film so ein bisschen, glaube ich, um Isabella Rossellinis tolle Szenen da reinzubekommen. Aber ja, hat mich jetzt auch nicht aus dem Film gerissen.
Da bin ich auch voll bei dir, was du am Anfang gesagt hast, auch so ein paar Momente, die sollte man jetzt nicht zu sehr auseinandernehmen. Es gibt da eine Szene, die in der Kantine quasi spielt, die ein bisschen Aufsehen erregt. Die fand ich jetzt auch schon wieder, ein, zwei Figuren reagieren schon so arg, damit halt das nächste passieren kann. Aber nicht zwingend jetzt, wie sich vielleicht die Figuren im wahren Leben verhalten würden, wenn sie ein bisschen nach rechts und links gucken.
Urlaubsroman-Logik halt.
Genau. Und da ist dann der Moment gekommen, wo trotz aller Stimmigkeit, dann manchmal muss man einfach ein bisschen mitgehen. Und das ist, glaube ich, das, was du meinst, das ist so ein bisschen Flughafen-Schreibe. Also ja. Man sagt, es soll in erster Linie unterhalten, denkt nicht zu sehr drüber nach. Hauptsache, genau. Es kommt zur nächsten spannenden Szene. Und glücklicherweise gibt es da in diesen Momenten nur ein, zwei Mal, für mich zumindest. Die haben mich jetzt nicht rausgeworfen. Ich hatte wirklich eine sehr, sehr gute Zeit, 2 Stunden lang im Kino. Und das Kino war auch sehr, sehr gut
gefüllt. Sehr kurzweiliger Film. Für so einen
Nonstop. Gar nicht so gut gefüllt am Montag bei der Preview. Tatsächlich war nicht so viel los. Aber ich denke mal schon, dass der auch sein Publikum finden wird, jetzt auch über die Weihnachtsfeiertage. Ja. Ich rausgehe, quasi machen wir nochmal kurz, also wollte ich nochmal ganz kurz wirklich nochmal unterstreichen, was du ja auch schon eingangs gesagt hast, Heiner, Ralph Fiennes. Ne? Ja. Also nimmt einen wirklich mit in diesen Film und zieht einen dadurch und ist einfach wirklich so die Basis dieses Films. Das zeigt mir mal wieder, wie großartig ich ihn finde und wie großartig er wirklich auch schauspielerisch ist.
Ich war wirklich baff. Ja.
Ja. Und der hat das also definitiv auch Oscar verdient.
Ja. Absolut. Und du brauchst halt manchmal auch einen Regisseur, der das erkennt und einfach auch dem vertraut. Und es gibt halt diese Einstellungen, wo einfach ein anderer Regisseur ein paar Sekunden früher weggeschnitten hätte von Ralph Fiennes Gesicht. Und gerade am Anfang, oder wenn er am Bett vom Papst sitzt und einfach reagiert und man sieht, okay, die standen sich nahe, da war ein Vertrauensverhältnis auch da. Und natürlich hat er auch seine eigene Geschichte im Hintergrund laufen, wo er Sinnfragen stellt etc. Und das kommt so stark rüber einfach. Hut ab, Chapeau.
Ja.
Klasse Typ.
Jo.
Gut.
Weißt du, wenn du jetzt gehst, Lars, sind wir eigentlich nicht schon durch? Haben wir nicht eigentlich alles gesagt?
Ja, genau. Es ist alles gesagt. Habemus Papam.
Ne, ja, genau.
So. Tschüss,
wunderbar. Bis später. Jo, bis später.
Bis dann, ciao.
Genau, den Lars, den hören wir dann später noch zu Spiders, wenn er wieder in der Lage ist, rein zu skypen. Ja, Konklave, schaut ihn euch an. Wie gesagt, für mich ideal für die Leute, mit denen man vielleicht nicht so oft ins Kino geht, die vielleicht sagen, oh nee, Filme immer so anstrengend oder so. Das ist halt wirklich ein Film, der sollte jede Person, gerade jede Person über 30, 40, sag ich mal, ganz gut abholen mit fantastischen Performances, einer spannenden Geschichte, sehr guter Inszenierung, die einen super fix irgendwie durch die verrückte Welt des Vatikans zieht. Und ja, mir hat es Spaß gemacht.
Gleichfalls, ich schließe mich dem voll und ganz an. Es gibt dem Ganzen eine Chance, es lohnt sich wirklich. Wer dem mächtig ist, auf jeden Fall im Original mit Untertiteln. Warnung vorab, es ist nicht nur Englisch, was da gesprochen wird, natürlich ist da auch ordentlich Latein, ein bisschen Spanisch, alles Mögliche dabei.
Ja. Es ist auch wunderbar, diese Aufteilung der Gruppchen, die dort nochmal illustriert wird im Film, also dass quasi die Kardinale auch so ein bisschen alle ihre Gangs haben, die auch relativ nach den Sprachfähigkeiten und Kulturkreisen unterschieden sind. Und noch eine kleine Detailsache, die ich erwähnen wollte, die ich super fand, waren die Rauch-Anspielungen, dass quasi natürlich alle diese alten Kaliber wahrscheinlich mit Rauchen aufgewachsen sind und alles Kettenraucher sind und dann in dieser Konklave-Situation ständig in diese paar Innenhöfe, in die sie reingehen dürfen zum Rauchen, alle wie wild rauchen und dann auf dem Boden in diesen edlen Vatikanhallen überall die Stümmel rumliegen.
Ja, es ist wirklich ein Film voller Details, bis in die letzte Zimmerecke quasi.
Ja.
Es gibt einiges zu entdecken und gerade auch, wenn man es nicht so arg doll mit der katholischen Kirche hält, zu der Gruppe würde ich mich zählen, ist es trotzdem ein interessanter Einblick, gerade weil es auch durchaus kritische Töne anstößt. Ja. Also nichts von wegen katholische Kirche, wir gegen alle, sondern auch in der katholischen Kirche, Grüppchenbildung, was du halt auch gerade meintest, diese Lagerbildung und Ambitionen etc. Also, von daher.
Ja, als Lapsed Catholic, ich würde da auch nochmal mit reingrätschen, ist es für mich die ideale Inhaltsgeschichte. Also ich würde mir natürlich noch mehr Kritik und so wünschen, aber allein schon Einblicke zu bekommen oder so eine Art übertriebene Inszenierung dieser verrückten Welt, dieses Mysteriums zu bekommen, ist irgendwie, das hat Mehrwert über den Inhalt hinaus, weil das halt irgendwie auch die Ehrfurcht so ein bisschen untergräbt und das gefällt mir da auch gut.
Das stimmt, absolut. Von daher, ja, ich glaube, rundum Empfehlung für, ist ja nicht umsonst der Film der Woche jetzt geworden, Konklave von Edward Berger in überall eigentlich, oder?
Läuft hoffen wir's.
Beste Mischung aus Anspruch und Unterhaltung, genau wie wir es vermutet haben.
Deswegen kann es Arthouse und Multiplex beide bedienen. Wunderbar. Ja, danke dir, Matthias.
Sehr gerne.
Gut, dann machen wir weiter, denn ich habe für euch noch mehr wunderbare Aufzeichnungen. Ihr habt ja schon Lars' Besprechung zu Shambhala gehört und als nächstes kommt noch seine Besprechung zum Film Blitz. Damit legen wir jetzt los.
Jo, hallo nochmal. Ich habe Blitz gesehen in den letzten Tagen. Der neue Film von Steve McQueen. Steve McQueen, bekannt als Regisseur von Hunger oder von 12 Years a Slave zum Beispiel. Filme, die sich immer sehr stark auch mit Unterdrückung auseinandergesetzt haben. 12 Years a Slave. Ihr wisst es natürlich, hier geht es um Sklaverei in den Vereinigten Staaten. In Hunger ging es um die Proteste der Gefangenen im Nordirland-Konflikt. Shame, ein Film über Sexsucht, grandios besetzt mit Michael Fassbender und Carey Mulligan, der ist wieder was ganz anderes gewesen, wirklich. Und da reiht sich jetzt mehr oder weniger auch sein neuer Film ein. Denn Blitz geht wieder an einen anderen Ort und erzählt wieder eine andere Geschichte. Das ist so das Ding irgendwie bei Steve McQueen, dass man ihn noch nie so richtig irgendwie in eine Schublade stecken kann. Das ist auch gut eigentlich, finde ich. Er hat auch Widows gemacht beispielsweise. Tödliche Witwen war der deutsche Titel. Super Film, in dem ja eine Gruppe von Frauen das Gesetz selbst in die Hand nehmen. Und das war wirklich ein starker Film mit Viola Davis, Michelle Rodriguez und Elizabeth Debicki. Ja, also Steve McQueen, immer ein ungewöhnlicher und außergewöhnlicher Regisseur und deswegen bin ich auch immer wieder sehr, sehr gespannt darauf, was er als nächstes macht. Die Serie Small Axe hatten wir ja auch hier besprochen. Die war 2020 dann so in der Pandemiezeit zu uns rüber geschwappt und hat uns auch wirklich sehr begeistert. Eine Miniserie von 5 Folgen, die auch schon sehr musikalisch war. Das ist jetzt auch hier bei Blitz wieder zu spüren, denn hier haben wir auch einige Szenen und einige Momente, die in einem Nachtclub spielen, wo einfach grandios gut auch die Musik und die Live-Musik vor allen Dingen eben inszeniert ist. Ansonsten gibt es hier wenig zu feiern in Blitz, denn wie der Name schon sagt, der Film handelt von den Tagen des Blitzkriegs, also im Zweiten Weltkrieg, als Deutschland massiv die britische Hauptstadt bombardiert hat und London ja wirklich in Trümmern lag und die Menschen Ängste ausgestanden haben und immer wieder in die Luftschutzbunker mussten. Und in diesen Wirren des Zweiten Weltkriegs findet sich ein kleiner Junge zurecht oder muss sich dort zurechtfinden, der seinen Vater bereits verloren hat und nur noch mit seiner Mutter zusammenlebt. Rita heißt sie, der kleine George, ein 12-Jähriger vielleicht. Und um sein Leben zu retten und ihn da rauszuholen aus diesem ganzen Chaos, schickt Rita ihn, wie es viele andere Mütter in ihrer Situation machen, in einen Zug. Er bekommt dann ein Schild um den Hals und mit den anderen Kindern gemeinsam soll er halt eben raus aus London und aufs Land und dort halt eben mit den anderen Kindern zusammen evakuiert werden. Er macht es aber nicht mit. Er reist ein Stück weit und dann springt er vom Zug und macht sich auf die eigene Faust zurück auf den Weg nach London. Währenddessen versucht seine Mutter, Rita, auf der einen Seite durchaus auch ihre Freiheit zu genießen, aber halt auch irgendwo zu überleben. Und sie kann das gar nicht, jetzt da, weiß ich nicht, groß feiern zu gehen oder so. Das Leben geht ja tatsächlich weiter. Also die Nachtclubs sind teilweise noch geöffnet bis zu dem Punkt, wo dann halt eben der Luftalarm kommt und alle raus müssen. Sie setzt sich halt eben auch ein für die Menschen und schließt sich einem Hilfstrupp an und versucht so auf ihre eigene Weise zu helfen. Und so werden die beiden Geschichten parallel erzählt, wie sie beiden dann wieder versuchen, zueinander zu finden. Als Rita dann auch erfährt, dass George verschwunden ist und nicht am Zielort angekommen ist, gerät sie natürlich in Panik und macht sich selbst auf den Weg und auf die Suche. Und der Film lebt halt wirklich von einerseits den sehr authentischen und eindrücklichen Bildern, die diese Situation wirklich sehr nachfühlbar schildern, in der Struktur sehr episodenhaft. Also man hat hier eben einzelne Menschen, denen George dann begegnet auf dieser Reise zurück nach Hause. Und was wirklich auch sehr außergewöhnlich ist, ist die Perspektive, weil George ist der Sohn eines Afro-Briten, also sein Vater stammt ursprünglich aus Afrika und er ist halt eben schwarz, identifiziert sich selbst zunächst nicht als solches, aber wird natürlich von allen anderen als solches identifiziert und diskriminiert. Und das ist eben auch sicherlich ein Anliegen gewesen von Steve McQueen und eben auch eine Perspektive, gerade eben in dieser Zeit, die wir bisher noch nicht auf der Leinwand hatten. Dieser Blitzkrieg, dieses Bombardement ist ja bisher eigentlich im Kino auch relativ unbehandelt gewesen. Es ist ein großer Kinofilm, es ist einer, der eigentlich auf die Leinwand gehört. Warum das nicht so ist, dazu kommen wir gleich noch. Er lebt aber auch vor allen Dingen von seinen Schauspielern und Schauspielerinnen. Da wäre auf der einen Seite Elliot Heffernan, der den jungen George spielt, der echt eine Entdeckung ist, das super macht und auch hier wirklich sehr intensiv und glaubhaft die Ängste verkörpert, die George ausstehen muss. Wir haben Saoirse Ronan in der Hauptrolle als Rita, als Mutter, die hier auch wieder grandios spielt und überzeugend und wieder ganz anders irgendwie auch ist, als wir sie bisher gesehen haben in den Filmen. Wir haben ja The Outrun beispielsweise Anfang Dezember noch. Das ist auch wieder eine ganz andere Figur, die sie dort verkörpert und eine Suchtgeschichte. Und hier macht sie das wirklich extrem gut, finde ich, diese Gratwanderung zwischen eben der Tatsache, dass sie eigentlich eine junge Mutter ist, dass sie ihren Mann verloren hat und dass sie einen Sohn hat, um den sie sich kümmern muss, aber trotzdem auch irgendwie leben will und das eben in dieser Zeit, in der das Leben wirklich schwer ist. Wir haben Paul Weller und Benjamin Clementine in Nebenrollen. Paul Weller spielt den Vater von Rita. Benjamin Clementine spielt einen Polizisten, der dort in den Straßen unterwegs ist und George dabei hilft, da rauszukommen aus dem Elend und aus der Gefahr. Also zwei Musiker, die hier eingesetzt sind, auch Celeste übrigens, britische Sängerin, ist ebenfalls hier in einer Nebenrolle zu sehen. Interessantes Casting, auf jeden Fall. Auch Stephen Graham, toller, immer wieder gern gesehener Neben- und Hauptdarsteller. Es hat hier eine ziemlich finstere Rolle. Harris Dickinson spielt hier noch mit. Also ein wirklich tolles, tolles Ensemble. Viele Gesichter, viele Schauspielerinnen und Schauspieler entdeckt man hier wieder in diesem großen Ensemble. Und das halt auch wirklich große Bilder auf die Leinwand wirft. Sehr, sehr poetische Bilder teilweise auch. Starke Kameraeinstellungen, wirklich sehr, sehr gute Kameraarbeit von Yorick Lissau, der vorher beispielsweise Little Women oder Only Lovers Left Alive inszeniert hat. Also auch einen sehr stimmungsvollen Film, der sich durch seine Kameraarbeit ausgezeichnet hat. Hans Zimmer macht die Musik, macht es auch gut, nicht zu bombastisch, finde ich. Also nicht die ganz große Pathoskeule wird hier rausgeholt, sondern das passt alles sehr gut. Ich war wirklich angetan von Blitz. Ein Film, der es echt verdient hätte, auf die Leinwand zu kommen. Leider, leider, leider ist er nur in ausgewählten Kinos zu sehen gewesen. In Berlin, glaube ich, ist der einzige Ort fast schon irgendwie in Deutschland gewesen, wo Blitz zu sehen war, zumindest kurzzeitig. Denn es ist eine Apple TV Plus Produktion und der Film kommt also jetzt ins Streaming. Hat aber eigentlich doch eine große Leinwand verdient. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, ihn nochmal in groß zu sehen, dann tut das. Wenn ihr das vielleicht auch zu Hause machen könnt, dann ist das vielleicht gar nicht mal so verkehrt, das dann irgendwie noch nachzuholen. Ansonsten kann ich ihn auch so empfehlen. Blitz ist für mich auf jeden Fall ein sehr gelungener Film gewesen von Steve McQueen, von einem außergewöhnlichen und immer wieder sehr, sehr sehenswerten Regisseur. Mit tollen Darstellern, allen voran Saoirse Ronan in der Hauptrolle. Und ja, ich würde sagen, wir hören jetzt ein bisschen Musik von Benjamin Clementine, falls wir dort noch Zeit für haben. Das entscheidet Heiner. Und ich empfehle euch Blitz auf Apple TV Plus.
Ja, und da ist schon euer erster Fehler passiert. Ich habe natürlich damit gerechnet, wie auch schon von Lars angesprochen, dass es sich da um einen Kinostart handelt bei einem neuen Steve McQueen-Film. Aber nein, es ist eine Sofaecke und somit habe ich die
Filmriss-Sofaecke.
ein bisschen vorgezogen schon. Verzeiht es mir, aber seid auch auf der Hut, denn in der Sofaecke haben wir noch eine große, schöne Besprechung zu dem wunderbaren Film I Saw the TV Glow. Da waren wir sogar zu viert für. Ganz unterschiedliche Meinungen, also bleibt dran, denn das kommt auch noch auf euch zu. Genau, und wir reden jetzt als nächstes über den Film. Wahrscheinlich kann mir der Dennis da gut bei helfen, dass ich da auch eine Idee habe. Dennis, kannst du mich hören?
Ja, ich höre dich.
Super, ja, wir können dich auch hören. Was hast du denn für uns Schönes?
Ich habe schon vor geraumer Zeit Empire geschaut. Das ist der internationale deutsche Titel L'Empire, das Original, französisch von Bruno Dumont. Ich habe ihn auf der Berlinale gesehen, wo er im Wettbewerb lief.
Ah ja.
Und es handelt sich um einen Science-Fiction-Film von Bruno Dumont, der, wie ich gelernt habe, seine anderen Filme auch wieder an der Opalküste in Frankreich spielt. Das ist die französische Atlantikküste im Norden. Einerseits sehr schön, andererseits jetzt nicht dieses typische Sommerding, sondern halt auch immer wieder graue Wolken. Man denkt an Calais oder England oder sowas so ein bisschen, ne? Also so ein bisschen kühler. Und Bruno Dumont hat einen Science-Fiction-Film gemacht, in dem ganz klassisch das Gute gegen das Böse kämpft. Schwarz gegen Weiß, Einsen gegen Nullen. Und diese Begriffe habe ich nicht zufällig gewählt, denn das sind genau die Termini, die hier genannt werden, wenn wir in diesen Konflikt eingeführt werden. Der Konflikt, es ist wie gesagt ein Science-Fiction-Film, das heißt, man würde irgendwie Raumschiffe erwarten, große Teile der Zeit, Laserschwerter und das übliche, ja, du lachst.
Es müssen Laserschwerter drin sein, sonst ist es kein Science-Fiction.
Ich muss gleich dazu sagen, auch das ist nicht zufällig gewählt, denn tatsächlich kommt das alles drin vor.
Ach, Scheiße, okay, wow.
Ja. Gleichzeitig ist sich Dumont aber sehr, sehr treu geblieben, was seine eigentliche Herangehensweise angeht. Und die ist, dass er häufig mit Laiendarstellern arbeitet, die, ich habe in einer Rezension gelesen, zerklüftete Gesichter hätten. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen das europäische Äquivalent zum American Redneck, was er da sehr bewusst wählt. Also nicht nur Laiendarsteller, sondern auch bewusst, ich sage, infantil dargestellt, aber halt so ein bisschen... Naja, halt so tatsächlich Redneck-mäßig, ne? Also wenn man mal irgendwie einen Vergleich suchen würde, dann würde man dort landen.
Also das ist Redneck as opposed to Hillbilly. Also wir reden vom Süden Amerikas und den heißen Gegenden.
Ja, genau. Wobei es hier um die Einfachheit geht, in der die sogenannten Rednecks immer dargestellt werden. Das noch ein bisschen, also es geht jetzt nicht um Rassismus oder sowas, was natürlich bei dem Begriff immer mit einer Rolle spielen muss, sondern oder spielt oftmals, sondern es geht halt um dieses formal Hinterwäldler, würde man, glaube ich, auf Deutsch sagen, was da immer so ein bisschen ein Teil ist. Und das ist sehr, sehr spannend, weil große Teile des Films tatsächlich wir mit einer Ästhetik konfrontiert werden, ist vielleicht hart gesagt, aber uns auseinandersetzen, die eben nicht mit Science-Fiction zu tun hat. Also wir befinden uns irgendwo auf einem Dorf, man kann es nicht anders sagen, irgendwie mit der nordfranzösischen Pampa und irgendwelche Hinterwäldler sind vermeintlich Ritter des Guten und Bösen, bloß dass man das nie sieht, also im Sinne von, wie man es erwarten würde, mit irgendwelchen Rüstungen oder irgendwelchen Geräten oder so, sondern die sagen das einfach. Ja? Und dann wird halt irgendwie das ultimative Böse geboren in Form eines Babys. Auch dieses Baby ist nicht sonderlich auffällig, sondern es ist einfach ein Baby und es wird betreut von einer alten Dame, die sagt, kommt mir nicht zu nahe, meinem Enkel.
Okay.
Und so ist man dazu, also es war ein großes Fest für mich, als ich den gesehen habe, weil man ist als Zuschauer natürlich irgendwie dann so dieser Situation ausgesetzt und man denkt sich, meint er das jetzt ernst oder ist das jetzt irgendwie eine Parabel oder und der will das irgendwie auch. Ja, genau. Ne? Also das ist eigentlich sehr spannend, wenn man als Zuschauer so die ganze Zeit so ein bisschen nicht so weiß, was man denken soll. Was in meinem Fall dazu führte, dass ich ihn einfach auf mich zukommen habe lassen und sehr neugierig auf mich zukommen habe lassen. Und es war ein großer Spaß tatsächlich. Es hat mich sehr stark in Teilen an das fünfte Element erinnert, hinsichtlich seiner Absurdität und auch der der Bereitschaft, Dinge anders zu erzählen, neu zu erzählen. Das Böse ist wirklich halt böse. Es gibt eine Entität, möchte ich mal sagen. Ich glaube, die gibt es ja im fünften Element auch, so ein Ding, das immer wächst, immer mehr wächst. In Empire ist es dann halt irgendwie so ein schwarzer Blub, der irgendwo auf einem Raumschiff das Versailles nachempfunden ist und durch das All fliegt, irgendwie residiert. Und das sind die Nullen und die Einsen sind dann in der Kathedrale, die ebenfalls wie Warhammer 40k, falls es dem ein oder anderen Zuhörer was sagt, durch das All fliegt. Und gleichzeitig die Repräsentanten auf der Erde eigentlich zu keinem Zeitpunkt, bis auf die besagten Lichtschwerter, die in einer oder zwei Szenen dann aufpoppen, auch total random.
Wow.
ja, wirklich. Also es ist großer Spaß. Und so ist man als Zuschauer tatsächlich immer so ein bisschen, man muss halt irgendwie gucken, will man sich einen Reim machen oder wie geht man damit um? Und
muss man nicht. Also wenn man genug unterhalten wird oder ja, es genug Schauwerte gibt und gleichzeitig das irgendwie zum Nachdenken, kann man das Nachdenken auch ans Ende verschieben und erstmal die ganze Craziness über einen niederprasseln lassen, sag ich mal.
Ja, tatsächlich habe ich genau das gemacht. Ich habe mich dann irgendwann geweigert, irgendwie zu interpretieren und habe einfach geschaut, was mir Dumont zeigen will. Und was Dumont, glaube ich, zeigen will, ist ein großer Spaß. Nicht nur ein Spaß, aber er hat halt eine Transferleistung erbracht. Er hat halt dieses Science-Fiction-Thema in seinen Kosmos geholt, der eben an dieser besagten Opalküste mit den besagten Laiendarstellern immer wieder spielt. Und hat damit für mich innerhalb der Berlinale damals auch einen Akzent gesetzt, der Film lief im Wettbewerb, der einerseits einen Science-Fiction-Film in den Wettbewerb gebracht hat, andererseits auch etwas Lustiges in den Wettbewerb gebracht hat oder Humorvolles.
Seltener Fall für einen Berlinale Wettbewerb-Film, ja.
Genau, ganz genau. Und deswegen war das nochmal eine große Freude für mich. Ja, und der Film läuft jetzt bei uns in Leipzig tatsächlich anscheinend im Moment nur im Rahmen der französischen Filmtage. Also der hat einen regulären Start jetzt am Donnerstag und findet dann im jungen Kino der französischen Filmtage seinen Drop. Ob er danach noch läuft.
Ich habe ihn nicht gesehen. Wer weiß.
Toi, toi, toi. Ich empfehle den Film. Und
das
ich sage
durch.
Aber dazu. ich möchte aber auch ein bisschen warnen, weil ich glaube, dass der, wenn der Zuschauer nicht bereit ist, quasi sich dem auszusetzen, so muss man das, glaube ich, wirklich sagen, dann,
Wenn die Person nicht bereit ist, sich auf diesen Film einzulassen, besser Konklave. Das ist kurzweiliger und holt wahrscheinlich die meisten ab.
Wahrscheinlich. Das muss ich so ein bisschen als Warnung vielleicht vorstrecken. Man muss schon eine gewisse Bereitschaft haben, sich auf etwas einzulassen. Ja. Oder man kennt Dumont ohnehin, dann ist es ein Heimspiel. ich kannte ihn vorher noch nicht, sage ich gleich dazu. Möchte mir aber gerne die anderen Filme jetzt auch nachholend anschauen. Und ja,
das ist eine wunderbare Aussage, ja. Besser geht's nicht. Wenn man den Regisseur danach nochmal tiefer erforschen will anhand des Films, warum sollte man den nicht als Top-Empfehlung dann sehen?
Genau, wunderbar. Mich hat er neugierig gemacht. Ja.
Cool.
Gut. In diesem Sinne.
Dann waren das soweit deine Einschätzungen zu L'Empire. Hoffen wir mal, dass ich das ungefähr so... Französisch ist echt nicht mein Ding, aber ja, Passage am Sonntag und am Dienstag, da habt ihr auf jeden Fall die Chance und dann heißt es Daumen drücken, dass er dann nochmal vielleicht im Cine-Ding oder so, das sind ja Kandidaten für so eine Late-Releases hier in Leipzig. Toi, toi, toi. Danke, Dennis.
Ja, macht gut.
Schönen Tag. Wunderbar. Und wir machen endlich mal Musik. Da bin ich nämlich auch ein bisschen mit hinterher. Wir haben ja den Soundtrack der Woche. Moment, da gibt es auch einen wunderschönen Jingle zu.
Der Soundtrack des Monats.
Ach, des Monats sogar. Wunderbar. Stimmt, der lief schon letzte Woche ein bisschen. Wir haben nämlich den Soundtrack zu Teufelsbad als Soundtrack des Monats auserkoren. Und deswegen spielen wir euch jetzt auch einen Song aus diesem Soundtrack. Und zwar, ich würde sagen, den Song Schlauch von Soap and Skin. Viel Spaß dabei. Oh. Jawohl, das war der Schlauch. Habt ihr ihn rausgehört? Ich leider nicht. Aber ja, Soap and Skin, Artist dieses Songs und aus dem Soundtrack von, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Sorry Leute, habt ihr gleich des Teufels Bart. Genau. Und dieser Soundtrack des Monats, der konkurriert so ein bisschen mit der wundervollen Musik, die es auch in I Saw the TV Glow gibt. Da werden wir auch noch was von hören. Aber bevor es dazu kommt, läute ich sie jetzt gleich offiziell ein. Die
Filmriss-Sofa-Ecke.
Genau das. Denn wie immer, leider heutzutage, gibt es ja so ganz viele Filme, die eigentlich vielleicht ins Kino gehören sollten, doch nur über Streaming oder VOD oder Blu-ray-Release oder was auch immer. Und so ist es auch mit I Saw the TV Glow passiert, dem neuen Film von Jane Schönbrunn, die zuvor schon den wunderbaren We're All Going to the World's Fair gemacht hat, ein Mikro-Budget-Film. Horror, das Internet als Horrorort, ein wunderbarer Film. Und I Saw the TV Glow sieht das Ganze quasi nochmal auf ein neues Level zu heben. Es gibt nicht mehr nur ein Micro-Budget, sondern Jane Schönbrunn hat etwas mehr zur Verfügung, auch dank der Unterstützung von Emma Stone. Und so haben wir dann ein richtig großes, tolles Werk. Und was wir so alle davon halten, das hören wir uns jetzt an. Da gibt es 4 Stimmen an der Zahl sogar und eine etwas längere Besprechung. Also viel Spaß dabei.
I Saw the TV Glow, einen Film, über den man ja schon vieles gehört hat, der in den USA lief. Viele von uns hatten auch das Gefühl, das könnte ein richtig guter Film sein, aber in Deutschland war es lange so ein bisschen so ein verschwundenes Medium. Man wusste nicht, wann es veröffentlicht wird, musste ihn aktiv aufsuchen. Und irgendwann ist er dann einfach ohne großes Zeremoniell im Streaming erschienen. Wie halt so ein Artefakt, das auftaucht. Und das ist eigentlich auch ein passendes Gefühl für den Film. Denn dort ist eine Fernsehserie als ein gemeinsames Medium, das schon bevor sie gesehen wird, den Hauptcharakter Owen durch ihr Ästhetik magisch anzieht, eins der Hauptthemen, einen der auslösenden Momente über diese Serie, The Pink Opaque, bondet Owen mit der etwas älteren Maddie, einer ja, Mitschülerin bei ihm an der Highschool. Sie versorgt ihn dann mit Infos über die Serie, erst über ja, so einen Serienguide, dann aufgenommene einzelne Folgen und später sehen sie diese Serie zusammen bei ihr auf dem Sofa und darüber, ja, kommen sie sich näher, bonden über ihr Außenseitertum und darüber, wie er halt beschreibt, dass er sich innerlich leer fühlt, keinen Bezug zur Sexualität herstellen kann. Maddie, dadurch, dass sie ja auf Frauen steht, lesbisch ist und irgendwann verschwindet Maddie aus Owens Leben, das danach relativ trist weitergeht, auch wenn er versucht, die Magie auch durch Rewatches der Serie wieder einzufangen, bis es ja auch nach einer Wiederbegegnung mit Maddie eine relativ tragische Wendung zum Ende nimmt. Das Ganze in einer sehr 90er, früh 2000er Ästhetik. The Pink Opaque ist ganz eindeutig an Buffy the Vampire Slayer angelehnt, was für viele Millennials auch einfach ein queeres Erwachen war. Und ich würde auf jeden Fall sagen, so ein bisschen Nostalgie für eine Millennial-Jugend schwingt in dem Film ganz deutlich mit.
Ja, absolut. Also du hattest ja auch gerade schon Buffy the Vampire Slayer erwähnt. Es gibt ein Cameo von Amber Benson, der queeren Person in Buffy. Somit auch nochmal da ein direkter Bezug zu eben diesem Artefakt oder diesem ja popkulturellen Referenzpunkt im Film. Und wie du schon gerade erwähnt hattest mit den Zeitsprüngen, also das ist vielleicht eine der effektivsten und im Englischen sagt man devastating, aber mir fällt kein deutsches Wort dafür ein, was es genau passt. Also einfach absolut zerstörend, ja, quasi, wenn wir wieder mal in diesem Film viele Jahre überspringen und unser Hauptcharakter immer noch im selben Trott ist, immer noch extrem, ja, wie soll man es beschreiben? Ja, da hast du vielleicht bessere Worte dafür. Mir fällt es gar nicht so gut ein, zu beschreiben, in welchem Status er sich befindet.
Ich würde es als Affektverlust-Depression beschreiben, wenn ich ihn diagnostizieren müsste. also er ist sehr, sehr in so einem dissoziativen Zustand. Werden auch Sachen gesagt wie Jahre vergehen wie Sekunden, also einfach sehr entfernt von sich selbst.
Ja. Wie hast du es wahrgenommen, Robert?
Ja, also ich muss erst mal sagen, ich habe ganz anders, bin ich auf den Film gestoßen. Es ging schon damit los, dass letztes Jahr ein Kumpel, der stark auf VHS-Kassetten steht und alles mit VHS zu tun hat, hat gesagt, das ist ein Film, der hat mit VHS zu tun, das interessiert mich. Und hat den Film auch irgendwann mal schon mal, der guckt eben sich alles auch im Original an und hat es schon irgendwie irgendwo her und irgendwo schon dann gesehen, schon länger her. Und fand den cool. Und dann war ich natürlich auch interessiert. Ich warte natürlich immer auf eine deutsche Fassung, weil ja, da ist es übrigens der pinke Nebel. Da wird immer vom pinken Nebel gesprochen, die Fernsehserie. Und mit der Sarah, der ich den Film gesehen hat, die hat das sofort die Referenzen auch erkannt an Buffy. Ich habe das nie gesehen. Für mich ist das unbekannt, aber sie hat das gleich gesehen. Für mich, ich habe so Parallelen gezogen zu, was ich auch nicht wirklich gesehen habe, aber ein bisschen zu Power Rangers auch, weil es mit diesen Mondtypen da ist und diesen Sachen. Also ich denke mal, sowas steckt da auch drin. Ne? Ist ja nicht die einzige Referenz. Ne?
Ja.
Das ist ja wirklich so, man muss sagen, der Style ist so ein bisschen 80er, diese TV-Serien verfolgen, mit Videokassette aufnehmen, ist ja auch dieses, das ist ja auch nicht, was in unserer Zeit angelegt ist, weil heutzutage kann man alles jederzeit abrufen und da merkt man noch, wie besonders das ist, das wird ja schön eben dadurch dargestellt und ja, deswegen diese Verweise auf ganz bestimmte Sachen, da sind noch einige andere Sachen versteckt.
Ja, dieser genau, Ice Cream so. Man, ich weiß nicht, ob du dich ob ihr das kennt, aber das ist von Adventures of Pete and Pete, da gibt es auch eine Folge. Das ist so eine Kinderserie gewesen auf Nickelodeon, die öfters mal so ein bisschen verstörende Elemente und komische, ja einfach weird Stuff in sich verborgen hat. Und die war auch für viele Leute so ein ja, Geheimtipp oder identitätsbildende Serie. Ja, und auch dieser Ice Cream Man, der dort in TV Glow vorkommt, der sieht ziemlich identisch aus zu dieser Folge. Ja. Der lustigerweise gespielt wird von R.E.M.'s Frontmann.
Ja, mein Kumpel, der VHS so mag, der ist auch Fan von Pete and Pete, das will sich. Also wird er das auch schon gemerkt haben. Ja, genau. Und ich habe den Film einfach nur, dachte, jetzt gucken wir den mal, weil das eben so ein Film im Retro-Style ist. Diese ganze Sache, dass es irgendwas mit queeren Hintergründen zu tun hat, das habe ich nur mitbekommen, weil Jasmin darüber geredet hat, in dem Kontext. Und ich habe da auch jetzt gar nicht so viel, also für mich, außer dass sie lesbisch ist, habe ich ja gar nicht so viel davon da drin. Also sonst hätte ich gar nicht auf sowas geachtet, aber ich hätte so und so gar nicht so richtig davon mitbekommen. Und ich selber wüsste nicht, was da ja die Brücke schlägt zu der ganzen Sache. Ich war so bis zum Ende des Films, haben wir nicht so richtig verstanden. Wir haben überlegt, ob wir verstanden haben, was wir da gesehen haben und was das aussagen soll. Aber klar war es uns wirklich nicht. Mhm. Aber es war ein schönes Film. Also erstmal von Aufmachung her, vom Schauspielern und vom Style und Sound war es auf jeden Fall erstmal ein schönes Ereignis. Das kann ich schon mal sagen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut umgesetzt und für mich muss auch nicht alles erklärbar sein. Ich gucke ja auch David Lynch-Filme.
Ja, also der Film hat definitiv eine Art, ihn zu lesen, würde ich sagen. Also ich habe ihn zumindest irgendwie relativ automatisch irgendwann so gelesen, dass es sich bei unserem Hauptcharakter halt um eine Situation handelt, wo er ja sich nicht wohl in seiner Haut fühlt, weil er halt unterdrückt, einen Teil seiner Identität zu leben in irgendeiner Form. Und ja, die Art und Weise, wie der Film das rüberbringt und die ja in meinen Augen wirklich zerstörerisch schmerzhafte Form, in der diese Zeitsprünge passieren, die ja wirklich dann auch immer länger werden. Also am Anfang ist es, glaube ich, ein Jahr oder so und am Ende haben wir diesen 8-Jahre-Sprung oder was und es hat sich einfach verschlimmbessert. Also alles ist beim Alten geblieben und doch dadurch so viel schlimmer geworden. Und das, hat mich wirklich mitgenommen in diesem Film.
Möchtest du auch noch dich beteiligen?
Über den Film?
Ja.
Also bei mir habe ich diesen Film auch gut gefunden. Also ich könnte die Hauptcharakter Owens, nicht nur von Detective Pikachu, aber habe ich auch eine Serie geguckt, die heißt The Get Down. Mhm. Das ist eine Musical-Series. Und der war auch einer Hauptcharakter. Und dann habe ich diesen Film auch geguckt. Ja, ich finde das fantastisch. Jenna, der Director, der hat so einen guten Job gemacht. Habe ich die TV Glow gemacht und auch die We Go to the World's Fair. Das habe ich auch wirklich gemacht. Mhm. Und ich kann nicht so warten für die nächste Sequel von diesen beiden Filmen.
Ja, also die Filmemacherin ist wirklich, also mit den beiden Filmen, die sie bisher gemacht hat, ihr Erstlingswerk We're All Going to the World's Fair, hat bereits extrem für mich zumindest Interesse geweckt. Es war ein Film wie kein anderer, der auch gewisse Themen, die in TV Glow auch vorkommen, interessant behandelt, auf eine ganz andere Art und Weise. Und diese Horrorelemente, die nicht unbedingt Horrorelemente sein müssen, aber sie werden durch unser geteiltes Wissen über gewisse kulturelle und technologische Marker, das ist eine neue Art von Horror, von der ich nicht genug bekommen kann.
Ja, also ich würde es durchaus auch ins Analog-Horror-Genre einordnen, wo eben kulturelle und Medienartefakte verwendet werden. Hier halt VHS-Kassetten, Röhrenfernseher mit diesem weißen Rauschen drauf und so etwas. Und ja, es ist insgesamt ein Thema, das Jane Schönbrunn in der Werk benutzt. Also hat angefangen mit einer Dokumentation über Slenderman, was ja auch so ein Meme ist, was ein eigenes Leben entwickelt hat. We Are All Going to the World Fair über das Internet und jetzt halt über Fernsehserien. They schreibt jetzt gerade irgendwie 3 Bücher, um das Thema abzuschließen, weil der meinte, es passt halt nicht in eine Serie rein. Und diesen Film, I Saw the TV Glow, hat der geschrieben, während er gerade mit Östrogen, Hormontherapie angefangen hat. Das ist halt auch eine Transperson. Also am They hört ihr schon, ordnet sich selber nicht binär ein, aber transfeminin. Und Emma Stone, die dieses Jahr ja schon einige gute, On-Kamera-Auftritte hatte, hat hier als Produzentin das Potenzial im Film gesehen und den unterstützten Studio besorgt und eben dafür gesorgt, dass das gemacht werden kann und dass es auch mit einem angemessenen Budget gemacht werden kann. Und das sieht man durchaus, wie ich finde, gerade im Lichtbild und den Sets. Also die möchte ich nochmal einfach loben, dass das Licht spielt eine wirklich große Rolle und man merkt, all diese Sets sind bewusst gestaltet worden für diesen Film, um eben auch gerade mit Licht, mit dem Glow zu filmen.
Ja, also er existiert so ein bisschen in seiner eigenen Zeit, die irgendwie verankert ist zwischen den 70ern und jetzt.
Ich würde sagen, es ist ganz klar.
Nee, doch, stimmt, du hast recht. Es gibt am Anfang sogar ja diese Wahlszene. Das heißt, wir haben genau sogar einen Zeitmarker der späten 80er, frühen 90er, wenn Ralph Nader kandidiert hatte als Präsident.
Genau, es ist schon klar eben. Es ist in der Millennial-Erfahrung von 90er, frühe 2000er verankert.
Ja, genau. Ja, also ich habe auch so viele Gedanken noch zu dem Film. Ich will aber auch irgendwie jetzt hier den Rahmen nicht sprengen. Vielleicht noch einmal hervorzuheben, wie gesagt, schon ein bisschen. Also diese ganze Schiene, Buffy the Vampire Slayer, Pete and Pete, alles früh 90er aus Film und Fernsehen, hat da irgendwie so eine DNA, die nochmal Also es ist weder eine Parodie noch eine Hommage, es ist wirklich irgendwie nochmal eine eigene Art von Meta-Text, der dort stattfindet. Und ich fand ihn wirklich fully realized, also vollkommen glaubhaft, diese Pink Opaque, da hätte man auch noch irgendwie eine Spin-Off-Staffel drüber filmen können. Hätte ich mir auch angeguckt.
Ja, für mich ist, also für mich ist der Film eine Tragödie über eben eine Figur, die ihr Coming-out eben nicht hat, die immer struggelt und der eigentliche Horror, während in vielen Horrorfilmen ja Body-Horror die Veränderung ist, ist es hier das Gleichbleiben, die Stasis, der Stillstand, der dem diese Hauptfigur verharrt und das Ganze auch fantastisch von Justice Smith übrigens gespielt.
Absolut. Ja, unglaubliche Performance und ja, diese Tragik ist ihm ins Gesicht geschrieben und ja, es wird einfach, wie gesagt, immer schlimmer. Mit jedem Zeitsprung verliert man als Zuschauer dann auch die Hoffnung, dass das sich noch irgendwie in eine gute Bahn lenken könnte.
Ja, wobei ihm der Film sagt, there is still time, was halt prominent auf einer, ja, auf einer Straße steht. Und ich als Transfrau fand den Film jetzt nicht hoffnungslos, aber es ist schon ein Film, der ja, deutlich zeigt, was so Worst Cases sein können, wenn man eben ja, dem nicht folgt.
Wir kriegen halt auch keinen hoffnungsvollen Schimmer am Ende oder ähnliches. Also es ist auch interessant, gerade wenn man sich überlegt, dass gerade Filme, die eben diese Experience ja, besprechen, oft versuchen, irgendeinen ja, Triumph mit reinzubringen oder irgendeinen ja, Erfolg, ist der Film wirklich konsequent in der Form, in der er diese ja, Nicht-Entscheidung als Selbstzerstörung bis zum Ende durchzieht.
Okay, ich muss noch sagen, ja, auch wenn ich das alles nicht gesehen habe, also jetzt ist mir das, ist, ja, verstehe ich das ungefähr, aber trotzdem, ne, konnte ich ja trotzdem genießen den Film und das cool finden, auch wenn ich nicht wusste, was dahinter steckt. Mhm. Ne, weil also wenn man scheinbar nicht da drinne ist und solche Sachen nicht weiß, dann liest man das scheinbar auch nicht so. Weil, ja gut, ist ja ein Kunstwerk, ist ein Film, jeder liest ja Sachen für sich, wie er, ne? Und ja, für mich war es ein bisschen schräg und mehr so, naja, mehr so, wie es schon, wie, ja, mit David Lynch dachte ich mir, das ist eigentlich eine gute so ein Vergleich, also weil ich hatte da so ein bisschen Fragezeichen im Kopf und dachte, naja, vielleicht wird es beim nochmal gucken irgendwie klar, aber das ist ja wirklich ja, ich weiß ja nicht, ob das dann wirklich nur so ist, dass es nur adressiert ist an Leute, die sich damit auskennen.
Nein, und auf keinen
das,
Fall.
Ich meine, der Film will ja bestimmt niemanden ausschließen. Ne? Genau. Das ist ja, ne? Aber er bindet sie ihm auch nicht auf die Nase, sagen wir mal so, worum es geht.
Nee, er lässt Interpretationsräume. Er hat ein klares Thema, weil Jane das eben in dieser Zeit der eigenen Biografie geschrieben hat und auch sagt, dass es darum geht, aber das ist ja jetzt erstmal, wie du ja demonstrierst, im Grunde für das Werk und den Genuss unerheblich. Man kann eben es auch so ansehen und da seine Sachen rausziehen. Ich würde dazu raten, es sich anzusehen. Also der Film ist momentan Video on Demand bei allen größeren Plattformen leih- und kaufbar. Ist natürlich jetzt nicht wie eine VHS, die man sich irgendwo ins Regal stellt, aber ich fand es auf jeden Fall wert, es ja, mir aufgenommen zu haben. Und ich hoffe, dass viele Leute ihn dennoch sehen, auch ohne Kinorelease.
Ja, traurig, dass er keinen bekommen hat. Aber ja, wenn ihr den irgendwo bei euch in den Streaming-Kanälen findet, dann auf jeden Fall reinschauen.
Und ich kann auf jeden Fall zur deutschen Synchro sagen, dass die komplett in Ordnung geht. Also wir hatten Terrifier 3 im Kino und die war grausig. Und das war ein Film, der sogar ins Kino geschoben wurde. Und der niemanden eigentlich was bringt, dieser Film. Außer, weil der nicht wirklich mehr transportieren will als viel Gesplatter. Ja, es schade, dass sowas nicht im Kino ist. Ne? Auch in so kleinen Kinos wäre der gut aufgehoben. Aber auf jeden Fall, auch wer da, haben sie auf jeden Fall auch Geld in der Hand genommen und eine gute Synchro dem verpasst, auch wenn er nur im Streaming erscheint. Das ist auch schon mal schön.
Das beruhigt mich.
Ja gut, wollen wir es dabei belassen?
Ich würde sagen.
Ja, dann
ja.
Danke euch. Ja, danke euch nochmal in dieser Form an Jasmin, an Robert und an Jibril, mit denen ich da zusammen diesen wunderbaren Film besprochen habe, der es leider nicht in die deutschen Kinos zu schaffen scheint. Wie gesagt, aber die Möglichkeit für euch, auf jeden Fall dort ja, in den verschiedenen Kanälen, die es da gibt, im Internet, den nachzuholen. Das ist nämlich wirklich, ja, für mich auch ein Highlight des Jahres, schafft es wahrscheinlich auch in meine Year-End-Liste. Und wir haben jetzt den Lars wieder mit dabei, der hat sich gerade bei Skype gemeldet. Er hofft, die Leitung hält. Ich hoffe es auch. Wir hören mal rein. Hoffentlich funktioniert das Mikrofon. Lars, hörst du uns? Noch nicht. Okay, dann spielen wir euch erst einmal den Song Claw Machine von dem wunderbaren Soundtrack von I Saw the TV Glow, der vielleicht auch verdient hätte, in so eine renommierte Position zu kommen wie den Soundtrack des Monats. Aber dafür gibt es wenigstens einen Song, und zwar diesen Claw Machine von Sloppy Jane und Phoebe Bridgers. Ja, das war Claw Machine von Sloppy Jane und Phoebe Bridgers, der ja, zentrale Song in dem Soundtrack von I Saw the TV Glow. Wunderbarer Song. Und wir machen direkt weiter mit der Sofa-Ecke, denn die Sofa-Ecke ist prall gefüllt diese Woche. Wir haben als nächstes wieder einen schönen Roundtable quasi schon. Da sind nämlich die Jasmin, die Mia und der Flo für Witches am Start. Mal schauen, was die so zu berichten haben.
Ja, Witches ist ein Mubi-Original, das dieser Tage Premiere feiert, das wir uns angesehen haben. Ist ein Essay-Film, eine Collage, würde ich sagen. Und es greift Hexen als Leitthema weiblicher Solidarität auf, um darüber ja, Erlebnisse von, ich würde sagen, nachschwangerschaftlicher psychischer Belastung als ein ja, Rahmenthema zu erzählen. Das Ganze als einen ja, Zusammenschnitt von Filmen, Zitaten, Erzählungen, Erlebnissen. Sehr subjektiv als Film, und das hat mir durchaus daran gefallen.
Ja, da geht es mir ähnlich. Hallo, hallo. ich fand die Mischung auch sehr gut. Und ja, am Anfang hört man ja im Grunde erstmal nur das Voice-Over. Und ich habe mich dann sehr gefreut, dass wir die Regisseurin auch zu sehen bekommen. Genau, und ich fand auch die Settings sehr, sehr schön. So. Also es gab verschiedene, ja, am Ende sah man dann, dass es halt so Kästen sind, Setups tatsächlich. Einmal was so klinisch aussah, aber dann so berankt, das fand ich auch sehr schön, passend zum Hexenthema, so ein bisschen Waldhexenmäßig. Und eins so ein bisschen, ja, so Wohnzimmer, Schlafzimmermäßig. Genau.
Hallo, ich bin auch da. Ich fand, nee, alles gut. Das ist, ja, ich kam mir im ersten Moment ein bisschen bambuselt vor, weil ich vielleicht, ist manchmal ist ja auch gut, nicht direkt gelesen habe, um was es alles geht. Ich habe nur mitbekommen, es soll um Hexen gehen. Es ist was relativ Persönliches von der Regisseurin und also vor allen Dingen auch irgendwie so Hexen in Medien. Das fand ich interessant, deswegen habe ich draufgeklickt. Und dachte auch, wir gehen in diese Richtung, weil es eben auch von Mubi kommt und die auch sehr sich auch mit dem Medium, finde ich, viel auseinandersetzen immer. Und genau, dann war ich schon überrascht, als es dann am Ende doch im Grunde fast nur in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, um eben diese ganzen postnatalen psychischen Belastungen geht. Fand es aber auch sehr spannend und ich fand es sehr interessant, wie das verwoben wurde eben mit der Thematik Hexen. Sehr schön mit diesen ganzen Bildern, wie man halt dann einfach sowas, oh, also ich würde sagen, es wurde aufgelockert, diese ganzen Talking Heads, weil ansonsten ist es halt einfach nur, wäre es einfach nur gewesen, man sieht Menschen eben in diesem Setting sitzen, die interviewt werden, und das kann dann doch, glaube ich, ein bisschen eintönig und langweilig werden, und deswegen, glaube ich, tat es dem auch sehr gut, dass da immer wieder was dazwischen geschnitten war, eben Bilder aus allen Hexenfilmen gefühlt, die es jemals gab, seit Anbeginn der Filme hatte ich so den Eindruck. Ich muss aber sagen, ich glaube, ich hätte es fast besser gefunden, wenn wir irgendwann wieder ein bisschen mehr zurückgegangen wären zu sowas wie dem Intro, weil ich das, glaube ich, mit am spannendsten fand, wie das alles angefangen hat, dieses Essay über diese Filme drüber, eben dann mit dem Voice-Over.
Ich fand sehr beeindruckend, wie passend da Filmausschnitte gewählt wurden. Also es war wirklich, jeder Satz hatte ein Bild irgendwie und es war on point. Und dann habe ich echt, also war ich sehr beeindruckt von dem Schnitt auch.
Ja, sie gehen ja an einer Stelle sogar drauf ein. Es gibt eine Szene aus hier, ich glaube, es ist Witches of Eastwick von George Miller mit Jack Nicholson, wo er so erzählt, warum Hexenverfolgung passiert ist oder halt irgendwie erklärt, wie das auch passiert ist, weil das halt auch eben ein Thema ist. Und dann wird direkt darauf eingegangen, was er da gesagt hat von dann eben Leuten, die sich damit heutzutage auseinandersetzen und eben wissenschaftliche Arbeiten machen. Das fand ich auch sehr, sehr interessant tatsächlich, dass da immer wieder auch, also wirklich auch direkte Referenzen gezogen wurden und nicht eben nur, dass es hier Filmmaterial, damit wir irgendwas Optisches, Spielerisches haben, sondern nein, es hat einfach auch in der Dokumentation an sich eine Relevanz.
Ja, also die Regisseurin Elizabeth Senke hat, die hat auch schon an animierten Filmen gearbeitet, aber arbeitet viel in diesem Bereich von Medienanalyse. Die hat mit Beyond Clueless und Romantic Comedy schon im Grunde zwei Genre-Analysen gemacht. Deswegen die Erwartung, auch wenn man die Schafferin kennt, war bei Witches durchaus auch, dass sie wieder ja in Genre reingeht. Aber hier wird eben ein sehr persönlicher Bezug halt hergestellt zu den psychologischen Themen. Und gleichzeitig merkt man, dass sie ja einfach eine optische Kreativität hat, um sowas auch zu inszenieren, und das hebt es eben von einem, ich sag mal, weniger aufwendigen Dokumentarfilm oder einem konventioneller konstruierten Dokumentarfilm durchaus ab. Ich würde sagen, im Sinne des Stücks positiv, weil es eben ja um ein Gefühl zu vermitteln gehen soll. Es soll halt eben eine Empathie auch herstellen oder eben eine Gemeinschaft unter Frauen beschwören. All Women are Witches and Need a Coven ist halt was da drin gesagt wird und dann halt auch durchaus als eine Konklusion da drin steht. Und in dem Sinne muss man den Film, glaube ich, eben ansehen. Er möchte eine Community in diesem Film schaffen und nutzt eben ein Motiv dafür, um das zu erzählen und eben auch einen Zugang zu dieser Form von psychischer Belastung zu schaffen.
Ja, also einerseits finde ich, ist dieses Hexenthema eben in diesem Solidaritätsding vertreten und gleichzeitig aber auch dieses, wenn ich diese psychischen Probleme nach der Geburt meines Kindes vor 400 Jahren gehabt hätte, wäre ich halt auf dem Scheiterhaufen verbrannt geworden. Ne? Das sagt sie ja auch. Mhm. Dass es eben auch noch dieses Thema gibt, wer wurde eigentlich als Hexe betitelt damals? Und das fand ich auch sehr spannend, diese Parallele.
Ja, und eben auch Stigmatisierung von eben ja Dingen, die Körper einfach machen, in diesem Fall halt durch hormonelle Zustände. Das ist etwas, was sicherlich da auch eine große Rolle für sie spielt und für viele der Protagonistinnen, die da auftreten.
Ja, ich meine, mein großer Gedanke war auch, ich würde auch auf jeden Fall, wir reden schon ein bisschen, aber ich würde auf jeden Fall eine gewisse Content-Note rausgeben, weil es halt die Themen, die drin sind, sind schon echt nicht ohne. Also ich musste auch, es gab tatsächlich, tut mir voll leid, aber es gibt einen Moment, wo dieser grauhaarige Mann, der Witwer von einer Frau, die sich und ihr Kind eben umgebracht hat, redet, wo ich auch kurz davor war, einfach vor meinem Fenster zu heulen, weil ich das einfach sehr, sehr ergreifend fand, was er da erzählt hat. Und allgemein alles, was diese Frauen auch erzählen, was sie an Gedanken hatten, man fühlt sich sehr intim dabei einfach, weil sie auch immer wieder sagen, ich hätte eigentlich nie dran gedacht, sowas mal in so einem Rahmen oder so öffentlich zu erzählen, weil es halt eben keine harmlosen Dinge sind, über die sie nachgedacht haben oder die sie halt auch irgendwie für Gedanken haben. Und wo sie aber auch meinten, das in Anführungsstrichen gehört normalisiert, da muss man mehr drüber reden, das ist wichtig. Und deswegen war mein Gedanke auch so, es ist gleichzeitig auch wichtig, dass man vielleicht vorwarnt ein bisschen, das sind schon wirklich keine leichten Themen, die da besprochen werden. Oder es ist kein leichtes Thema, um das es da geht, weil halt wirklich die ganze Zeit irgendwelche schlimmen Dinge im Raum stehen. Oder halt zumindest verbal im Raum stehen.
Voll.
Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass es eben, wo das Hexenthema wieder greift, sozusagen weibliches Geheimwissen, also in der Öffentlichkeit trägt, weil es halt eben eine Erfahrung ist, die sonst eben nicht in einem größeren Rahmen geteilt wird, sondern eher mit, okay, das ist auch eine Mutter, vielleicht kann die mich verstehen. Und dann wird so eine Gemeinschaft gesucht. Und das ist glaube ich, auch was, wo dieses Hexensymbol wieder reingreift, als was community-mäßig ist.
Ich finde auch, dass immer alles, was so Mutterschaft betrifft, so sehr mysteriös ist, so für mich als Nicht-Mutter. Beziehungsweise, dass es da ganz viele so Büchsen der Pandora gibt, die in den letzten Jahren vielleicht immer öfter geöffnet werden. Und das fand ich auch hier der Fall, weil es ja auch total relevant ist zu wissen, dass diese Zustände von einer postnatalen Psychose, um die es ja da hauptsächlich geht, einfach existieren und dass man das dann auch, ja, das ist eben, in dem Moment wird durch diesen Film dieser Hexenzirkel quasi geöffnet und dass dann eben vielleicht auch Leute den sehen, die gerade in einem ähnlichen Zustand sind oder jemanden kennen, die der oder die gerade geboren hat. Und dann vielleicht einfach mal genauer hinzuhorchen und hinzuschauen, wie geht's der Person eigentlich? Ist wirklich alles super rosig, weil das Baby jetzt da ist? Oder gibt's da vielleicht auch Unterstützungsbedarf?
Genau, die Person bleibt immer eine Person, löst sich nicht auf. Und eine Geburt ist auch für Mütter oft eine traumatische Erfahrung. Und das sollte man eben nicht außer Acht lassen und ja, sie auf ihre Funktion reduzieren. Aber ich denke, wir haben genug geredet, dass ihr wisst, dass ihr diesen Film ansehen solltet und es hier im Grunde drei Empfehlungen gibt, oder?
Ja.
Ja.
Cool.
Dann viel Spaß beim Schauen.
Ja, wunderbar. Drei Empfehlungen für Witches. Danke an Mia, an Jasmin und an Flo für diese Besprechung und wir schauen jetzt mal, ob wir den Lars reinkriegen für eine Besprechung von Spiders. Lars, kannst
ja,
du
das
uns hören?
Ist der Sound von der, vom Zug ist, glaube ich, jetzt wieder zu hören. Hallo.
Ach, es geht. Also ich höre ehrlich gesagt ja, nicht viel. Vielleicht so eine schöne Soundunterdrückung oder so drin.
Ja, schön, dass es noch klappt. Der Kreis schließt sich mit den Filmstarts in dieser Woche. Wir haben neben der Sofa-Ecke noch einen weiteren Filmstart für euch. Ich habe ihn mir gestern Abend noch angeschaut, weil ich doch sehr gespannt war auf Spiders. Ihr Biss ist der Tod, ist der deutsche Titel, sehe ich hier gerade. Cool. Sowieso ein seltsamer Titel. Weiß ich nicht. Spiders heißt er auf Deutsch, in Französisch heißt er Vermin. Also das ist so das Ungeziefer quasi. Da gibt es Infested als britischen oder als englischen internationalen Titel. Also das heißt ja dann quasi befallen so, ne? Mhm. Und das ändert aber nichts daran, dass es ein sehr sehenswerter Horrorfilm ist. Unser Horrorfilm der Woche, man könnte es ja wirklich auch so bezeichnen, der auf eine sehr interessante Art und Weise Sozialdrama mit Horror verbindet, auch was wir eigentlich nicht so oft haben. Also tatsächlich ist ja so Sozialdrama gerade eben aus jugendlicher Perspektive meistens tatsächlich auch irgendwie so auf das Dramengenre begrenzt. Mhm. Eine sehr schöne und angenehme Ausnahme, die mir noch eingefallen ist, die auch sehr gut passt hier, ist Attack the Block.
Oh ja.
Ich hab da nicht an den noch erinnert.
Der war super, 2011 war das.
Ja. Und der hat halt eben Science Fiction schon mit Social, also mit diesem Sozialdrama halt eben in diesem Wohnblock da verbunden. Und hier ist es halt ähnlich. Also wir haben hier tatsächlich so ein Haus, so ein Mehrfamilienhaus, ein großer Wohnblock in den Banlieues von Paris. Sieht echt abgefahren aus. Das Ding gibt es halt tatsächlich. Ist so ein kreisrunder Block tatsächlich mit ganz vielen Wohnungen drin. Also der sieht so aus wie so eine aufgestellte Uhr, wenn du so willst. Ne? Cool. So hochkant.
Jetzt haben wir dich verloren, glaube ich. Schade, schade.
Und in diesem Block?
Ja,
jetzt. Oh, habt ihr?
Na,
hallo? 1, 2, 1, 2.
Die letzte Minute, oder die letzte Minute. Bei letzten Sekunden waren wir leider nicht zu hören.
Okay, alles klar. Also wir erleben halt eben, wie dieses Leben in diesem Block ist, wie die Nachbarn da zusammenhalten. Wir erleben den Protagonisten, der dort lebt und wohl früher so eine Dealer-Geschichte hatte, also eine Dealer-Vergangenheit hat, Caleb heißt der, und jetzt aber mittlerweile eigentlich clean ist und nur noch mit Sneakers handelt in diesem Block und mit seinen Freunden und so. Und denen halt irgendwie die Sneakers besorgt. Er hat aber auch eine große Leidenschaft für Insekten, also auch exotische Tiere halt irgendwie ranzuschaffen und zu pflegen und zu hegen. Und er lebt mit seiner Schwester Lila zusammen in einem, in einer Wohnung, in der Wohnung seiner Mutter, die verstorben ist. Tragisch irgendwie, ziemlich traumatisch das Ganze auch für die beiden. Und die beiden können sich eigentlich nicht riechen, sind also wirklich immer wieder in Streit verwickelt. Aber leben halt eben leben dort und müssen halt irgendwie zusammenhalten, um auch die Wohnung zu erhalten. Und das hat also durchaus einen sozialen Druck, den man da hat, und auch so ein Problem halt eben, dass wir hier, ja, dass er keinen rechtlichen festen Job hat und dass er irgendwo so ein bisschen driftet eigentlich und ein Stück weit auch verantwortungslos ist, denn er kauft sich bei seinem Dealer, seinem Händler für die Sneakers, kaufte sich dann halt eben auch gleich eine Spinne mit, die dort angekommen ist. Wir sehen ganz am Anfang zur Eröffnung dieses Films halt, wie diese Spinne aus der Wüste irgendwo, aus einer arabischen Wüste halt eingefangen wird von Klassiker. So einer Gruppe.
Wo ja, kommt das her, so das cool. Übel?
Ja, ja, genau, aber es wird halt wirklich cooler. Erzählt, so eine Gruppe von Arabern, die halt da durch die Wüste stackst und so mit Tricks quasi diese Spinnen da aus diesen Löchern hervorlockt, um die dann halt eben zu verpacken und dann für viel Geld. Und das sieht man dann im Vorspann, während die Titel laufen quasi, wie diese Spinne dann ihren Weg macht und wie dieses ganze Geschäft halt auch läuft, dann halt eben seinen Weg zu finden dort nach Frankreich. Und ja, er nimmt sie halt eben mit zu sich und ist ja ein bisschen verantwortungslos, packt sie in einen Schuhkarton. Der Schuhkarton hat ein Loch und schwupps ist sie draußen. Und er hat dann das Problem, dass sie nicht mehr da ist, macht sich da aber auch nicht mehr so richtig Sorgen drüber, weil er hat auch andere Probleme, mit denen er sich abgeben muss. Ja, und die vermehrt sich dann dort halt tatsächlich munter. Und sehr, sehr aktiv und sehr, sehr exponentiell hoch auf jeden Fall. Die wächst auch immer mehr. Das ist halt so das Prinzip, die Tiere wachsen immer mehr, damit sie halt umso mehr Eier legen können und sich dort mehr verbreiten können. Dieses ganze Haus ist dann also im Endeffekt halt infestet. Also wirklich ja, voll dieser Spinnen. Okay. Und das betrifft natürlich dann auch eben die ganzen Menschen, die ihm am Herzen liegen. Er ist sich dann seiner Verantwortung für das Chaos quasi dort auch durchaus bewusst. Das Militär schließt den ganzen Block ab, also regelt die dort ein. Und er und seine Freunde müssen dann zum einen versuchen, da halt irgendwie zu überleben und auf der anderen Seite halt auch versuchen, irgendwie die anderen vielleicht noch rauszubringen. Das funktioniert bis ungefähr so zwei Drittel des Films hervorragend, ist super spannend inszeniert, auch mit über 200 echten Spinnen gedreht tatsächlich. Und es gibt wahnsinnig viele Spinnen in diesem Bau. Also es ist wirklich nichts im Vergleich zu Sting, wo es ja eine Spinne war, die im Mittelpunkt stand. Den hatten wir ja gerade erst im Kino, der war ja auch stark, aber da war es ja dann wirklich so, dass es eine Spinne gab und die dann halt eben Terror verbreitet hat und das Ganze auch so ein bisschen übersinnlich war. Und hier ist es halt wirklich so ziemlich realistisch gemacht. Du hast halt überall Spinnen und Tausende davon und es ist halt wirklich extrem beängstigend für Menschen, die halt nur ansatzweise ein bisschen Schiss vor Spinnen haben. Also sehr effektiver Horror in jedem Fall, der am Schluss ein bisschen zu zweckmäßig ist, vielleicht so ein paar Handlungsfäden dann halt auch ziemlich erwartungsgemäß zu Ende führt. Und ja, da fällt dann auch irgendwo die Logik hinten runter. Aber alles in allem sehr cool inszeniert, toll gespielt und ja, und auch mit sehr viel, sehr guter französischer Hip-Hop-Musik unterlegter, ja, junger Horror aus Frankreich.
Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit der letzten Kategorie hier, denn wir sind schon wieder kurz vorm Ende.
Filmquiz.
Super. Ja, super. Und dann noch die sonstigen Filmstarts, die hatte ich auch vergessen. Das waren nämlich Milchzähne und Weihnachten der Tiere. Und jetzt ist es endlich soweit. Jetzt kommt
Filmriss, Filmquiz.
Genau. So, und da musst du mir vielleicht jetzt nochmal fix helfen. Mache ich das jetzt zuerst den Clip oder genau, zuerst?
Du kannst einfach den Clip so abfahren. Ja. Der ist schon mit Jingle hinten und vorne dran. Wunderbar. Quasi vorproduziert.
Dann.
Und danach musst du nur noch sagen, was wir gewinnen können.
Wunderbar. Dann Film ab.
Filmriss, Filmquiz.
Es ist ein äußerst weit verbreiteter Irrtum. Die Menschen glauben, die Fantasie eines Schriftstellers sei unablässig am Werk. Er ersenne in einem Fort eine endlose Reihe von Ereignissen und Begebenheiten. Er erschaffe seine Geschichten quasi aus dem Nichts. Aber in Wahrheit ist das Gegenteil der Fall. Wenn die Öffentlichkeit weiß, dass man Schriftsteller ist, werden einem die Figuren und Ereignisse geliefert. Und solange man sich die Fähigkeit bewahrt, hinzuschauen und gut zuzuhören, werden diese Geschichten immer weiter zu... Hör auf! Hör auf! Schluss! Schluss damit! Immer weiter zu einem kommen. Das ganze Leben lang. Dem, der häufig erzählte, was andere ihm erzählten, wird stets viel erzählt werden. Schon gut. Die Ereignisse, die gleich folgen, sind mir bis ins kleinste Detail genauso geschildert worden. Und auf völlig unerwartete Weise.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Jawohl. Und gewinnen könnt ihr diesmal Freikarten für Konklave und die Romanvorlage von Robert Harris, diese Romane. Freikarten für Shambhala und auch Bücher zu Achtsam Morden von Carsten Dusse. Außerdem den Dating Game Killer. Da gibt es DVDs und Blu-rays zu gewinnen. Und damit sind wir schon durch.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
2 Stunden ratzfratz, einmal durchgejagt, ganz viele Beiträge. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
I think it's time to blow this scene, get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.